Danke, liebes Lobby-Team, dass ihr uns so richtig hineingenommen habt in den Lobpreis, in die Anbetung. Ganz besonders möchte ich mich einmal bei der Talita bedanken. Du hast es richtig klasse gemacht. Wie schön. Ja, wir feiern heute Morgen gemeinsam das Abendmahl. Und wir haben uns entschieden, dass wir das Abendmahl nicht einfach nur so als Anhängsel in unserem Gottesdienst feiern, sondern mal ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir mal in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann hat das Abendmahl immer wieder auch etwas unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Da gab es eine Tendenz, die haben gesagt, Moment mal, Jesus hat doch gesagt, dies ist mein Leib mit Blick auf das Brot. Und dies ist mein Fleisch, mein Blut mit Blick auf den Wein. Und man hat gedacht, Mensch, das muss ja irgendwie magisch zugehen, eine Verwandlung. Und so kam es dazu, dass manch einer gedacht hat, das Abendmahl ist irgendetwas Mystisches, Magisches. Aber so wollen wir das Abendmahl heute Morgen nicht verstehen, denn Jesus hat gesagt, es ist ein Gedächtnismahl. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und fragst dich innerlich, bin ich denn eigentlich würdig, das Abendmahl zu nehmen? Habe ich es mir verdient? Diese alten Gedanken kommen immer und immer wieder. Und ich darf dir sagen, du bist nicht würdig durch das, was du tust oder nicht getan hast, sondern du wirst würdig, wenn du annimmst und akzeptierst, dass das, was Jesus am Kreuz für dich erworben hat, gelten soll. Wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du sagst, ja, Herr, das brauche ich. Das macht uns würdig, das Abendmahl zu nehmen. Jesus hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und ich finde es großartig, wie Gott uns Menschen doch kennt und entgegenkommt. Wir sind einfach vergesslich, oder? Besonders die ab 60. Wir sind so vergesslich. Darf ich mal fragen, was dich gerade so bewegt? Vielleicht hast du Stress zu Hause und all deine Gedanken kreisen nur um den Konflikt. Vielleicht ärgert dich die nächste Mathearbeit oder der Chef oder deine Schulden. Ich weiß nicht, was dich gerade so bewegt. Jetzt gilt es als erstes einmal zu vergessen. Vergiss es mal für einen Moment. Für eine Stunde. Es wird dich früh genug wieder einholen. Aber heute Morgen darfst du das einmal vergessen. Und wir wollen uns einmal konzentrieren auf das, was Gott für uns getan hat. Auf Golgatha. Durch Jesus Christus. Und wisst ihr was? Ich habe euch ein Wort mitgebracht. Ein Wort aus der Bibel. Einen Vers, der mich in meinem Herzen sehr, sehr berührt hat. Hört einmal bitte gut zu, ich lese aus dem Propheten Micha, das ist übrigens der Prophet, dem Gott auch offenbart hat, dass der Messias zu Bethlehem geboren wird. Und Gott hat diesem Propheten Micha auch noch etwas ganz Großes offenbart. Ich lese aus Micha Kapitel 7, Vers 18. Dort heißt es, wer ist ein Gott wie du, der Sündenschuld vergibt, und an den Missetaten des Überrestes seines Eigentumsvolkes vorübergeht, der nicht ewig an seinem Zorn festhält, sondern Freude hat an der Gnade. Hast du den Vers schon mal gelesen? Steht auch in deiner Bibel. Sondern Freude hat an der Gnade. Gott hat Gnade und freut sich drüber. Andere Übersetzungen schreiben, der gefallen hat an der Gnade. Was für ein Vers. Ich würde am liebsten euch beauftragen, diesen Vers müsst ihr mal auf jede Seite im Neuen Testament schreiben. Gott hat Freude an der Gnade. Also mich hat dieser Vers so richtig gepackt. Ich möchte einmal starten mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir haben uns heute Morgen versammelt zu dir hin. Wir feiern das Abendmahl und denken dabei an dich, an das, was du für uns getan hast. Und Herr, wir lesen auch dieses Wort, diesen Vers, und ich bete Gott, hilf du uns, dass dieses Wort so richtig tief in unseren Herzen verankert wird. Herr, dass wir es verstehen, kapieren, damit du es auch immer wieder in unserem Leben aktivieren kannst. Danke, Herr, dass du heute Morgen unter uns bist und an unseren Herzen arbeiten möchtest. Danke dafür. Amen. Was für ein Wort Gottes. Gott hat Freude an der Gnade. Ich muss sagen, dieser Vers hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich spüre auch, dieser Vers ermutigt sofort. Also ohne großes Nachdenken, wie positiv Gott hier dargestellt wird. Und ich merke, das macht mir Gott sofort sympathisch. Da ist ein Gott, der Freude hat an der Gnade. Ich hätte verstehen können, wenn hier geschrieben stünde, Gott hat Freude an der Schöpfung. Geht mir manchmal auch so, wenn ich mal eine schöne Naturdoku schaue oder die Blüten meiner Orchidee bestaune, diese Formen, diese Farben, diese Spannung in den Blüten. Kannst du darüber noch staunen? Ich hätte verstehen können, wenn das auch mal in der Bibel stünde, Gott hat Freude an den Orchideen oder an der Schöpfung im Allgemeinen. Kann ich richtig gut nachvollziehen. Oder wenn hier stünde, Gott hat Freude an allem, was im Himmel ist. Das muss klasse sein im Himmel, oder? Das Problem ist nur, wir wissen gar nicht, wie es im Himmel ist. Das ist mein Problem, das ist unser Problem. Aber ja, vielleicht sollten wir ein bisschen lernen, uns mal vorzustellen, wie es im Himmel sein könnte. Und ja, ich denke, wir würden verändert in unseren Alltag gehen, wenn wir auch nur eine Stunde mal im Himmel dabei sein könnten. Also ich hätte verstehen können, wenn hier stünde, Gott hat Freude an allem, was im Himmel ist. Aber hier steht etwas viel Größeres. Hier steht, Gott hat Freude an der Gnade. Darf ich da mal ein kleines Lächeln in euren Gesichtern sehen? Das Wort ist auch für euch, nicht nur für mich. Ja, ich meine, dieses Wort hat Kraft, uns ein bisschen zum Lächeln zu bringen, in so ein bisschen Entspannung hineinzukommen. Gott hat Freude an der Gnade. Und ich merke, das ist so ganz anders, als ich es von Menschen kenne. Auch von mir selbst. Kennt ihr irgendeinen Menschen in eurer Umgebung, von dem ihr sagen würdet, dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau, die hat so eine Ausstrahlung, die hat Freude an der Gnade. Also ich muss richtig lange kramen, bis mir da jemand einfällt. Das ist uns Menschen nicht angeboren. So eine Einstellung, so eine Ausstrahlung. Ich habe mal ein bisschen gekramt. Ihr wisst, wir haben ja ein Grundgesetz und auf Bundesebene gibt es eine Person, die hat das Recht zu begnadigen. Das ist der Bundespräsident. Was meint ihr, wie viele Gnadenentscheidungen hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner letzten Amtszeit von 2017 bis 2022 getroffen? Gnadenentscheidungen sind also Begnadigung von verurteilten Straftätern. Die dürfen dann einen Antrag stellen und dürfen hoffen, dass der Bundespräsident persönlich sie begnadigt. Habt ihr mal eine Idee, wie viel Begnadigungen unser Bundespräsident in den Jahren 2017 bis 2022, also im Zeitraum von 5 Jahren, ausgesprochen hat? Nein, etwas mehr als eine? 5? Ihr seid aber echt sparsam. Wir sind ein 80-Millionen-Volk. Denkt mal über die Proportion. Aber ihr liegt gar nicht so verkehrt. Ich war selber überrascht. Es sind 15 Gnadenerweisungen, Begnadigungen, die der Bundespräsident in 5 Jahren genehmigt hat. Und ich dachte, oh, wenn Gott mit uns so umgehen würde, wo wären wir da? Gott hat Freude an der Gnade. Das scheint uns Menschen nicht angeboren zu sein, nicht mal dem Bundespräsidenten. Und ich kann sehr gut verstehen, diese Spannung, die dabei ist. Was wäre denn, wenn der Bundespräsident alle Straftäter einfach begnadigen würde? Die Tausende, die da in den Gefängnissen sitzen, kommt, geht mal nach Hause, wir schließen die Gefängnisse. Wir begnadigen euch alle. Was meint ihr, was das für ein Aufschrei gäbe in unserer Bevölkerung? Ich kann es verstehen, weil wir verletzt wären in unserem Verständnis von Recht und Gesetz. Und schaut mal, genau das ist das Problem. Das ist auch das Problem, das der Bundespräsident hat. Wie viel sollte er denn freilassen, begnadigen, ohne dass es einen Aufstand in der Bevölkerung gäbe? Und das ist auch das Problem von Gott. Wie kann Gott denn so viel Gnade erweisen, ohne dass sein Recht völlig über Bord geschmissen wird? Könnt ihr diese Spannung empfinden? Gnade gegen Recht und Gesetz? Gilt denn auf einmal Gottes Wertvorstellung, Gottes Recht, Gottes Gesetz gar nicht mehr? Soll er alle einfach so laufen lassen? Da müssen wir einen Moment drüber nachdenken, diese Spannung zwischen Gnade und Recht. Aber Gott hat einen ganz wunderbaren Weg gefunden, verurteilte Straftäter, so wie du und ich, zu begnadigen, ohne dass er das Gesetz komplett aufheben muss. Er hat nämlich Jesus Christus am Kreuz sterben und verbluten lassen, und auf dieser Grundlage kann er uns verurteilte Straftäter begnadigen. Wie genial! Wie wunderbar ist das denn, dass er das Gesetz nicht einfach in die Tonne kloppt und sagt, ach, gilt einfach nicht mehr, sondern dass er einen Weg gefunden hat, selbst Übertreter zu begnadigen. Wie großartig von Gott. Gott hat Freude an der Gnade. Gott hat Gefallen daran, wenn er sieht, wie seine Gnade wirkt und uns Menschen verändert. Ich hätte verstehen können, wenn hier stehen würde, boah, Gott hat echt viel Stress mit der Gnade. Hast du da mal drüber nachgedacht? Gott hat Stress mit der Gnade. Hast du mal überlegt, wie viel Überzeugungsarbeit der Heilige Geist leisten muss, bis ein Mensch erkennt, ich habe ja gesündigt, ich habe mich verfehlt, ich habe gegen Gottes Werte verstoßen. Da braucht es Überzeugungsarbeit. Frag mal deinen Arbeitskollegen, deine Nachbarin, wie auch immer. Gibt es denn noch sowas wie Sünde? Bei Gott schon. Das ist die Überzeugungsarbeit und der Stress, den Gott sich mit uns macht, weil er uns dahin führen möchte, dass wir erkennen, erkennen und einsehen, jawohl, ich brauche Vergebung, ich brauche die Erlösung am Kreuz. Und Gott freut sich, wenn er dann Gnade aussprechen kann und sehen kann, wie ein Mensch sich verändert. Wir wollen heute Morgen noch drei Fragen klären. Das eine ist, wie können wir Gottes Gnade erleben? Was ist Gottes Absicht mit der Gnade? Und kann man Gnade eigentlich sehen? Spannende Frage, oder? Kann man Gnade sehen? Wir starten aber mit der ersten Frage. Wie können wir Gottes Gnade erleben? Und ich denke da immer an diese Geschichte, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Da war also der Kerl, mal gerade 20, wie auch immer, ist groß, ist behütet aufgewachsen beim Vater, hat aber dann gesagt, nee, lass mal gut sein, Papa, ich begnüge mich mit dem Erbteil und suche mein Glück woanders. Mach's gut. Er ging raus mit seiner ganzen Kohle, traf dann natürlich die falschen Freunde und landet irgendwann fernab von Gott, fernab vom Vater, bei den Schweinen. An wen denkst du gerade, wenn du an diese Situation vom verlorenen Sohn bei den Schweinen denkst? Auch heute gibt es so viele Menschen, die runtergekommen sind. Aber dieser verlorene Sohn hat etwas richtig gemacht. Er hat nämlich sich nicht zufrieden gegeben und sich damit abgefunden. Ich bin jetzt halt bei den Schweinen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und wenn der Vater mich holen will, soll er mal vorbeikommen. So ist es nicht gelaufen. Sondern der verlorene Sohn hat gesagt, ich will mich aufmachen. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges, eine wichtige Voraussetzung, wie wir Gottes Gnade für uns persönlich erleben können. Mach dich auf. Der verlorene Sohn hat es kapiert. Ich mach mich auf, ich will zu meinem Vater gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst und spürst, ich brauche Gottes Gnade, vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal, wie auch immer, dann mach dich auf, triff diese Entscheidung, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wie großartig dann auch die Geste vom Vater, kein Wort von Vorwurf, sondern die offenen Arme haben ihn erwartet. Was ist Gottes Absicht mit der Gnade, mit Begnadigung? Es ist immer zuerst auch die Reinigung von unseren Sünden. Das ist wichtig, weil wir schnell auch in die Tendenz reinkommen, ach, Schwamm drüber, Sünde gibt's doch gar nicht mehr und Gott muss mich so nehmen, wie ich bin. Aber für Gott ist es wichtig, dass wir uns reinigen lassen von dem, was wir falsch gemacht haben, von dem, wo wir in Rebellion waren Gott gegenüber. Diese Reinigung von unseren Sünden kann nur geschehen, wenn wir diese Schuld auch Gott bekennen. Der verlorene Sohn kam zum Vater. Was sagte er? Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Dieses Bekenntnis muss kommen. Und dieses Bekenntnis kann kommen. Lasst uns da nicht zu eng sein oder nicht zu hochmütig sein. Wir brauchen auch immer wieder dieses Bekenntnis. Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Was ist Gottes Absicht mit der Gnade? Die Reinigung. Und ja, die Bibel sagt auch durch den Propheten Jesaja, du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Aber Gott ist bereit, sie dir zu vergeben und dich komplett zu reinigen. Und das Schöne ist, bei Gott gibt es dann keine Vorhaltungen mehr. Ich saß neulich in Gemeinschaft am Tisch und dann wurde geredet über eine Frau, die schon längst tot war. Und was wurde erwähnt? Ihre negativen Seiten. Und ich dachte, oh, wie schade, wie komisch. Da wird über eine Person geredet, die gar nicht mehr lebt und man erwähnt nur das, was sie falsch gemacht hat. Bei Gott ist es anders. Vergebung ohne später Vorhaltung. Vergeben heißt bei Gott auch vergessen. Was ist Gottes Absicht mit der Gnade? Die Reinigung von unseren Sünden, obwohl es ihm auch Mühe macht. Und Gott kann immer nur die Schuld vergeben, die wir ihm auch bekennen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Gott kann nie unsere Ausreden vergeben. Das wäre menschlich. Ach, du weißt, Gott, der oder die hat mich ein bisschen dazu verleitet und ich hatte ja auch ein Bedürfnis und ach, was wir alles so an Ausreden hervorheben. Aber Gott kann nie unsere Ausreden vergeben, nur die Schuld, die wir ihm bekennen. Deshalb sag ihm alles. Sag ihm alles, er weiß es ja sowieso, aber es ist wichtig, dass wir es ihm auch bekennen. Gott möchte und Gott kann, Gott wird uns reinigen, auch von unseren schmutzigsten Sünden. Gott hat Freude an der Gnade, Gott hat Freude daran, wenn seine Gnade in uns Menschen wirkt und uns verändert. Wie oft kann Gott uns eigentlich vergeben? Ein Wort an alle Wiederholungstäter, mich eingeschlossen. Wie oft kann Gott uns vergeben, auch in der gleichen Sache? 7-mal, 7-mal 70-mal. Und ich denke, wenn Jesus das von Petrus erwartet, dürfen wir es auch von Gott erwarten. Und Gott hat da kein Limit. Nur wir haben das Limit im Kopf, wenn wir meinen, jetzt kann Gott mir gar nicht mehr vergeben. Doch, Gott hat da kein Limit. Im Römerbrief heißt es einmal, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da soll die Gnade noch überströmender werden. Die Gnade hat das letzte Wort. Die Gnade soll das letzte Wort haben, nicht die Sünde. Deswegen lasst uns all unsere Verfehlungen zu ihm bringen, ohne Limit. Gott kann, Gott will uns vergeben. Du darfst Vergebung immer wieder neu in Anspruch nehmen. Und du darfst dir selber auch vergeben. Ich spreche jetzt einmal auch an all diejenigen, die leiden auch unter dem, was sie nicht gebacken gekriegt haben, wo sie doch gefehlt haben, wo ihr enges Gewissen immer wieder auch wach wird. Und der Feind, der Teufel, erinnert uns ja immer wieder auch an die Dinge, die wir nicht hingekriegt haben. Du darfst dir auch selber vergeben. Es ist auch wichtig. Gott vergibt dir und du darfst dir selber vergeben. Und ja, du darfst und du sollst auch anderen vergeben. Es ist genug Gnade vorhanden. Das Gnadenkonto Gottes ist noch nicht leer. Und es wird auch nicht leer. Warum? Weil das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, viel größer, viel wertvoller ist, als das, was wir an Menschen verbockt haben. Gottes Gnadenkonto ist noch nicht leer. Er hat Freude an der Gnade. Das dürfen wir heute Morgen mal so richtig in uns aufnehmen und so richtig in unsere Herzen mal eingravieren. Gott ist nicht sparsam mit der Gnade nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es reicht für alle. Und Gott ist auch nicht eng mit der Gnade nach dem Motto, man darf die Menschen ja schließlich auch nicht verwöhnen. Nein, sondern Gott sagt, er hat Freude an der Gnade. Wenn die Gnade in unserem Leben, in unseren Herzen Veränderung bewirkt und wirklich dafür sorgt, dass wir dankbar diese Gnade auch in Anspruch nehmen. Was ist Gottes Absicht mit der Gnade? Die Wiederherstellung der Gotteskindschaft. Der Sohn, der abgehauen war von zu Hause, wurde wieder eingesetzt als Sohn. Nicht als Sklave, nicht als irgendein Bediensteter, sondern da heißt es, holt schnell das beste Gewand und steckt ihm einen Ring an die Hand, ein Zeichen der Wiederherstellung auch der Sohnschaft. Was ist Gottes Absicht mit der Gnade? Auch die Wiedereinsetzung in die göttliche Berufung. Hast du mal drüber nachgedacht, welche Berufung Gott für dich, für dein Leben gedacht hat? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ von Gott eine Berufung hat. Die sind natürlich nicht alle gleich. Und jeder hat ganz individuell eine Berufung von Gott für sein Leben. Welche Berufung hat Gott auf dein Leben gelegt? Ich ahne, du bist schon dran, aber frag noch weiter nach, Gott, was hast du für eine Berufung für mein Leben? Der verlorene Sohn war zu Hause angekommen, aber der legt sich nicht einfach ins Sofa oder gammelt rum, sondern der fragt, Vater, was kann ich noch für dich tun? Das ist die Frucht der erlebten Gnade. Gott hat Freude an der Gnade. Und Gott hat Freude daran, wenn seine Gnade in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Die nächste Frage, wie können wir Gottes Gnade weitergeben? Kann man Gottes Gnade eigentlich sehen? Was meint ihr? Kann man Gottes Gnade sehen? Das ist doch eigentlich nur ein abstrakter Begriff, oder? Kann man Gnade sehen? Hebt mal die Hand, wer ist dafür? Okay, wie habt ihr sie gesehen? Wo habt ihr sie gesehen? Gibt es da irgendwelche Ideen? Dankeschön. Es gibt viele Beispiele. Ich denke, es ist ähnlich wie mit dem Wind. Habt ihr den Wind schon mal gesehen? Nein, hast du nicht. Aber du hast die Auswirkung von dem Wind gesehen. Wenn er deine Haare zerzaust oder deinen Baum mal durchschüttelt und die ganzen Blätter runterfallen, dann siehst du den Wind. Und ähnlich ist es mit der Gnade und mit der Liebe. Wir sehen sie nur an ihren Auswirkungen. In unserem Leben, in dem Leben anderer. Kann man Gottes Gnade sehen? Das wäre biblisch. Wir fragen einmal Barnabas. Und zwar muss ich kurz erklären, Barnabas war ein Freund von Jesus, ein Jünger Jesu. Und die Situation war damals in der Apostelgeschichte, das Evangelium ging von Stadt zu Stadt, unter anderem auch nach Antiochia. Und da kam es dazu, es entstand eine Gemeinde in Antiochia. Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und die Apostel haben gesagt, Barnabas, geh du doch mal kurz hin nach Antiochia und schau mal, was da los ist. Und jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte, Dankeschön, sehr gnädig. Also Barnabas fährt dann nach Antiochia und sollte mal schauen, was ist da eigentlich los. Und als er ankam, da sagt die Apostelgeschichte, als er ankam und die Gnade Gottes sah, da dachte ich, boah, das hat ja einen Grund, warum das hier so formuliert ist. Barnabas kam also nach Antiochia und sah die Gnade Gottes. Er sah, wie die Menschen durch die gute Nachricht von Jesus Christus verändert wurden. Und er freute sich. Kann man Gottes Gnade sehen? Ja. In uns, durch uns, wenn Gottes Gnade uns verändert hat. Was war da los in Antiochia? Hast du mal darüber nachgedacht, wie der Barnabas das wohl herausgefunden hatte, die Gnade Gottes zu sehen? Stell dir mal vor, wie stellst du dir die Gemeinde vor, die Situation vor? Woran hat Barnabas erkannt, das muss zu tun haben mit der Gnade Gottes? Ich denke, da waren Menschen, die haben ganz neu erkannt, da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist ein Gott, der vergibt. Da ist ein Gott, der mich sieht und nach mir fragt. Und da ist ein Gott, der auch eine Zukunft für mich hat. Ihr Lieben, das muss, das sollte auch unter uns irgendwie spürbar sein. Irgendwie sichtbar werden, dass die Gnade Gottes in meinem Leben wirkt. Gott hat Freude an der Gnade. Ihr Lieben, wir wollen heute Morgen das Abendmahl feiern mit diesem Gedanken, dass Gott da ist und sich freut darüber, wenn seine Gnade heute Morgen auch in deinem Leben etwas bewirkt, etwas Positives, etwas, was dich beschenkt. Gott hat Freude an der Gnade. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Herr, es macht so Mut, es tröstet. Herr, und es gibt so einen wunderbaren Ausblick. Du bist ein Gott, der gerne gibt. Du bist ein Gott, der gerne vergibt. Herr, und du freust dich daran, wenn deine Gnade in uns zur Auswirkung kommt, in uns etwas bewirkt, eine positive Veränderung, eine Freude, eine Dankbarkeit. Herr, so wollen wir in diesem Sinne und in diesem Gedenken auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Danke, Herr, du hast die Voraussetzung geschaffen am Kreuz, dass du uns so gnädig sein kannst. Danke dafür. Amen.